Hören Sie nun Evangelist Richard Ames. Grüße an alle Geschwister hier und auf der ganzen Welt und willkommen an unsere Gäste. Heute sind hier 183 Menschen versammelt und ich freue mich, dass Sie es alle schaffen konnten, herzukommen. Wie in den Bekanntmachungen gesagt wurde, waren meine Frau und ich am letzten Wochenende in Atlanta in Georgia, tatsächlich in Marietta, das ist etwa 20 Meilen nordwestlich von Atlanta. Und die Geschwister in Atlanta senden Dr. und Frau Meredith ihre Grüße, sowie allen in der Gemeinde von Charlotte. Wie auch in den Bekanntmachungen gesagt wurde, hatten wir 120 Abonnenten der Zeitschrift Tomorrow's World als Gäste bei unserem Bibelvortrag. Es war bis zuletzt fraglich, ob wir diesen Vortrag überhaupt abhalten könnten, weil Jack Lowe und Herr Franz in allen Hotels herumgesucht hatten, wo man einen Saal hätte mieten können, der groß genug war. Und solch ein Raum hätte zwischen $3,000 und $5,000 gekostet. Und sie waren schon nahe daran aufzugeben, als Dr. Franz, ein Verwaltungsmitarbeiter der Life University, zu uns ins Verwaltungsgebäude kam und fragte, ob sie einen von ihren Sälen benutzen wollten. Denn sie hatten gerade eine Absage bekommen. So konnten wir dort am Sabbatmorgen die Versammlung abhalten und nachmittags den Bibelvortrag. Und die Kosten dafür waren null. So hat Gott Herrn Franz und Jack Lowe gesegnet. Und übrigens könnten Sie jetzt gerade dafür beten, denn gerade in diesem Moment ist Jack Lowe dabei, einen Folgevortrag abzuhalten, im Doubletree Hotel in Atlanta. Und natürlich servieren die Geschwister dort den Gästen Erfrischungsgetränke und sie werden den Gästen zuschauen, wie sie ihre Erfrischungen trinken. Aber jetzt im Moment, wo wir hier sprechen, ist Herr Jack Lowe dabei, diesen Bibelvortrag abzuhalten. So können Sie auch dafür beten. Und bei diesen Bibelvorträgen sind unsere Geschwister und die Prediger oft beeindruckt, wenn sie diejenigen treffen, die schon vor vielen Jahren die Fernsehsendung Tomorrow's World gesehen haben. Wir denken an die, die abgewandert sind, wie verlorene Schafe, und die jetzt wieder zurück zur Herde finden. Schlagen wir auf Matthäus Kapitel 9, und ich denke an das Mitgefühl von Jesus in Matthäus Kapitel 9 und Vers 37. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Aber was führte zu diesem Kommentar? Vers 35. Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihnen. Denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Und es ist erstaunlich, wie viele Leute heute so sind, von denen, die wir bei diesen Bibelvorträgen treffen. Und wir sollten beten, dass mehr Arbeiter in die Ernte gesandt werden. Es ist sehr ermutigend zu sehen, wie manche von diesen verlorenen Schafen jetzt zurückkehren in den Leib Christi, nachdem sie für so lange Zeit davon entfernt waren. Und es gibt einige, die nie darüber hinausgekommen sind, einfach nur die Literatur zu studieren, vor 40 oder 50 Jahren, die aber jetzt dazu motiviert sind, einen Schritt zu unternehmen, um zum Leib Christi zu gehören. Im Jahr 2009 haben unsere Prediger 50 Bibelvorträge abgehalten und wir werden dieses Jahr diese Serie fortsetzen. In Matthäus 10, Vers 23 sagte Jesus, Wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Menschensohn kommt. Wir gehen durch viele Städte Israels. Dr. Meredith plant einen Bibelvortrag in Dallas abzuhalten und vielleicht einen anderen in London. Und wir sind auch in Atlanta, in New York, Los Angeles. Und wir sind sehr dankbar für die Türen, die Christus hier öffnet, unter der Führung von Dr. Meredith. Wir wissen, dass Gott uns nicht nur für unser Heil berufen hat, sondern auch für einen Zweck, für einen Auftrag. Und wir danken Gott für dieses Privileg, dass wir das Evangelium predigen können, durch die offenen Türen, die Christus uns gegeben hat. Aber wir müssen sicher gehen, dass wir, um diesen Auftrag zu erfüllen, demütig bleiben. Dass wir belehrbar sind, gewillt und kooperativ, um der Führung Jesu zu folgen, damit wir diesen Auftrag erfüllen können. Als ich gerade begonnen hatte, den Bibelvortrag in Marietta in Georgia abzuhalten, brachte Herr Franz meine Tasse Tee und ich suche sie auch heute. Aber heute ist natürlich ein Fastentag. Aber es wäre natürlich schön, einen solchen Tee jetzt zu haben. Heute demütigen wir uns also durch Fasten. Eine meiner ersten Anstrengungen, die ich unternahm, die Bibel zu studieren, im Sinne eines Themenstudiums, war es, das Thema des Fastens zu untersuchen. So holte ich mir eine Konkordanz zu Hilfe und schlug alle Referenzen nach in Bezug auf das Fasten und Fasten. Und eine der beeindruckenden Geschichten, die mir ins Auge fielen, war 1. Könige, Kapitel 21. Schlagen wir auf 1. Könige, Kapitel 21. Nun, Ich fand heraus, dass wir, wenn wir eine solche Art von Bibelstudium durchführen, wir natürlich nicht nur den Satz lesen, der das Wort Fasten enthält, sondern man muss das Studium natürlich ausweiten auf den jeweiligen Kontext. Man muss die gesamte Geschichte jeweils lesen. Und das hier war eine faszinierende Geschichte. Es war die Geschichte, wo Naboth wegen seines Weinbergs ermordet wird. Naboth war ein Nachbar von König Ahab. Und König Ahab wollte, er begehrte, den Weinberg von Naboth. So sagte Naboth in Kapitel 21, Vers 3, Naboth sprach zu Ahab, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich dir meine Fährte Erbe geben sollte. Vers 4, da kam Ahab heim voller Unmut und zornig um des Wortes willen, das Naboth, der Jezreeliter, zu ihm gesagt hatte, ich will dir meine Fährte Erbe nicht geben. Und er legte sich auf sein Bett und wandte sein Antlitz ab und aß nicht. Er benahm sich wie ein trotziges Kind. Er hatte nicht sein Spielzeug bekommen. Gereute ihn jetzt, was er begehrt hatte? Nein. Er war nur traurig und zornig, weil er seinen Willen nicht durchsetzen konnte. Aber jetzt kam die Lösung. Isebel. Seine Frau kam zu ihm und fragte, was ist, dass dein Geist so voller Unmut ist und dass du nicht issest? Weil Naboth mir nicht seinen Weinberg gegeben hat. Und Isebel sagte, ich werde ihn dir verschaffen. Vers 7. Und so setzte sie falsche Zeugen auf ihn an und ließ Naboth hinrichten. Und so konnte König Ahab den Weinberg von Naboth übernehmen. Aber es geschah durch Betrug und Täuschung und indem Isabel die falschen Zeugen aufbrachte, sodass Naboth hingerichtet wurde. Was geschah aber dann? Nun, Elia, der Prophet, kam zu ihm. Gott sagte zu Elia, Vers 18, mach dich auf und geh hinab Ahab, dem König von Israel, zu Samaria entgegen. Siehe, er ist im Weinberge Naboths, wohin er hinabgegangen ist, um ihn in Besitz zu nehmen. Und so sprach Elia gegenüber König Ahab das Todesurteil aus, wegen seiner Bosheit. Es heißt in Vers 21, siehe, ich will Unheil über dich bringen und dich vertilgen samt deinen Nachkommen und will von Ahab ausrotten, was männlich ist, bis auf den letzten Mann in Israel. Und will dein Haus machen wie das Haus Jerobeams. Und dann in Bezug auf Isabel, Vers 23, die Hunde sollen Isabel fressen an der Mauer Jezreels. Vers 25, beachten Sie das, es war niemand, der sich so verkauft hätte, Unrecht zu tun vor dem Herrn wie Ahab, den seine Frau Isabel verführte. Und als Prediger haben wir verschiedene Männer beobachten können, von denen wir dachten, sie hätten Potenzial für Führungsaufgaben in der Kirche, aber ihre Frauen führten sie in eine andere Richtung. Und so ist es wichtig, dass Ehemann und Ehefrau sich demütigen und als Team zusammenwirken, in der richtigen Form der Führung und Zusammenarbeit. Aber ich hoffe, wir haben keine Isabels hier in der Gemeinde. Nun, wenn Ihr Name Isabel ist, dann denke ich, dass wir Ihnen dafür vergeben können. Aber ich hoffe, wir haben keine Isabels dem Charakter nach. Aber beachten Sie, Vers 27. Was hat Ahab getan? Als Ahab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider und legte ein härenes Tuch um seinen Leib und fastete und schlief darin und ging bedrückt einher. Und das Wort des Herrn kam zu Elia, dem Tischbeter. Vers 29. Hast du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir gedemütigt hat? Das Todesurteil wurde gegenüber ihm schon ausgesprochen. Weil er sich nun vor mir gedemütigt hat, will ich das Unheil nicht kommen lassen zu seinen Lebzeiten. Aber zu seines Sohnes Lebzeiten will ich das Unheil über sein Haus bringen. Was für eine erstaunliche Lektion! Der schlimmste König Israels, gegenüber dem Elia schon die Todesstrafe ausgesprochen hatte, hat sich gedemütigt und Gott hat gesagt, ich werde das Unheil nicht über ihn kommen lassen. Die Lektion ist sehr tiefgründig. Dieser Mann demütigte sich vor Gott. Das ist eine der größten Lektionen, die wir lernen sollten an diesem Fastentag. Ich habe mir Herr Dr. Merediths Predigt angehört, die heute in den Gemeinden gespielt werden soll, auf der ganzen Welt, und er erwähnt wiederum, dass der wichtigste Grund für das Fasten der ist, dass wir uns selbst demütigen. Die Welt benutzt das Fasten, um politische Ziele durchzusetzen. Es gibt Leute, die in einen Hungerstreik treten, um Leute zu überzeugen, sich ihrer Meinung anzuschließen. Aber das ist kein göttliches Fasten. Aber welche Lektionen sollten wir heute lernen, während wir fasten und uns demütigen? Welche Veränderungen sollten wir in unserem Leben vornehmen? In nur 3 Wochen von morgen Abend an ist das Passa. Und Dr. Meredith hat letzte Woche eine Predigt gegeben, wie wir uns auf das Passa vorbereiten sollen. Und diese Predigt sollte in den nächsten 3 Wochen in den örtlichen Gemeinden verwendet werden. Heute natürlich, wie wir in den Bekanntmachungen auch gehört haben, sehen und hören alle Gemeinden die Aufzeichnung der Predigt von Dr. Meredith für den Fastentag, die besonders dafür gemacht wurde und die am 6. Februar aufgezeichnet wurde. Und es ist auch kein Fehler, sie heute noch einmal zu hören. Aber in der heutigen Predigt möchte ich zuerst wiederholen, zu welchem Zweck wir heute fasten oder zu welchen Zwecken, Plural, und dann eine wichtige Eigenschaft besprechen, die wir brauchen bis zur Rückkehr des Erlösers. Und diese Einstellung ist Reue. Welche Zwecke wurden also bekannt gemacht für das heutige Fasten? Nummer 1 war, Gott zu ehren. Wir tun dies, indem wir uns selbst vor ihm demütigen. Lesen wir Micha, Kapitel 6. Und wir erkennen, dass es hier um eine ganze Lebensweise geht, die wir verinnerlicht haben sollten. Micha, Kapitel 6 und Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten. Sind sie ehrlich? Halten sie ihr Wort und halten sie Gottes Wort? Stehlen sie nicht? Geben sie lieber als zu nehmen? Gottes Wort halten und Liebe üben. Zeigen sie Mitgefühl. Sorgen sie für andere. Micha 6, Vers 8. Und demütig sein vor deinem Gott. Wir erkennen Gottes Größe an. Erkennen ihn an als den Schöpfer, den Gesetzgeber, den Lebensspender und den Lebenserhalter, den Designer und denjenigen, der Prophezeiungen erfüllt. Denjenigen, der Gebete erhört. Er ist allmächtig, kann alles tun. Er ist allwissend, er weiß alles und er ist allgegenwärtig. Durch seinen Geist ist er überall anwesend. Psalm 139. Gott ist also herrlich und groß. Er wird der Vater genannt, nachdem die gesamte Familie im Himmel und auf Erden benannt ist. Das steht in Epheser Kapitel 3. Wir fasten also heute, um uns selbst vor Gott zu demütigen und um ihm die Ehre zu geben. Jakobus 4 und Vers 7. Ich glaube, Dr. Meredith hat diese Schriftstelle auch zitiert in seiner Predigt, die heute ausgestrahlt werden soll, in anderen Gemeinden auf der Welt. Jakobus 4 und Vers 7. Herr Armstrong nannte diese Schriftstelle die zwei Initiativen. Das bedeutet, dass wir aktiv werden müssen, dass wir etwas tun sollen. So seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Die zwei Initiativen sind also, dem Teufel zu widerstehen und die zweite, sich Gott zu nahen. Und wie oft habe ich darüber gebetet? Vater, ich nähere mich dir und beanspruche deine Verheißung, dass du dich auch mir näherst. Haben Sie je so gebetet? Das ist eine Verheißung. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen, wenn sie Spiele mit sich selbst spielen. Wenn sie denken, ja, ich gehe in die Kirche, ich komme zur Versammlung, also tue ich gute Dinge, aber gleichzeitig haben sie allerlei sündhafte Gedanken und Vorstellungen und Ideen, jammert und klagt und weint. Wie viele von ihnen haben tatsächlich, sie brauchen nicht die Hände zu heben, wie viele von ihnen haben tatsächlich schon geweint, Tränen vergossen, weil sie bereut haben, weil es ihnen wirklich leid tat, was sie in der Vergangenheit getan haben. Oder wie sie jemanden vor den Kopf gestoßen haben mögen. Oder wie sie Gottes Gebote übertreten haben. Jammert und klagt und weint, euer Lachen verkehre sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Und wie sehr lacht die Welt einfach über Sünde. Für sie ist es ein Spaß. Und sie erkennen nicht, wie es in Galater 6 auch heißt, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer nach dem Fleisch sät, der wird auch vom Fleisch das Verderben ernten. Und dennoch haben sie ihren Spaß an der Sünde. An Freizügigkeit, an Betrug und allerlei Boshaftigkeit. Und Gott sagt, ihr lacht, euer Lachen verkehre sich in Traurigkeit. Vers 10, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Wenn sie am Boden sind, dann kann Gott sie aufheben. Einer der Gründe für das heutige Fasten ist also, Gott zu ehren. Der zweite Grund ist, dass wir einander näher kommen, vor dem Passa. Gottes Volk auf der ganzen Welt ist vereint, in dem Bemühen, Gott zu suchen. Und wir müssen einander näher kommen und wir müssen Gott näher kommen. Wir lesen in Jakobus 5 und Vers 16. Jakobus 5 und Vers 16. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wir kommen also einander näher, indem wir füreinander beten, einander lieben und einander dienen, indem wir uns untereinander helfen. Ich erinnere mich an ein einfaches Beispiel, das ich einfach nicht vergessen kann. In einer Predigt oder einem Bibelstudium hat Herr Armstrong einmal gesagt, manche von ihnen fühlen sich einfach nicht mir nahe. Warum ist das der Fall? Nun, wenn Gott hier oben ist und Sie sind da unten und ich bin dort unten, dann ist keiner von uns nahe bei Gott. Wenn aber Gott hier ist und ich Gott nahe bin und Sie Gott nicht nahe sind, dann werden wir auch nicht nahe beieinander sein. Aber wenn Gott hier ist und ich Gott nahe bin und Sie auch Gott nahe sind, dann werden wir auch einander nahe sein. Das ist eine sehr einfache Veranschaulichung, aber es ist sehr wahr. Wenn wir alle Gott nahe sind, dann können wir auch einander nahe sein. Das ist der zweite Grund für das Fasten, dass wir einander näher kommen. Ein dritter Grund, und Dr. Merditz hat diesen keine Nummern zugeordnet, das mache ich nur, um Ihnen eine Hilfe für Ihre Notizen zu geben. Ein dritter Grund ist, Gott von ganzem Herzen zu suchen und ihm näher zu kommen. Natürlich hat Dr. Merditz das sehr oft erwähnt, in seinem Brief und in seiner E-Mail. Gott von ganzem Herzen suchen und ihm näher kommen. Nun, wie nahe glauben Sie, Gott zu sein? Wir haben gerade gelesen, wenn wir uns Gott nähern, dann nähert er sich uns. Dr. Merditz schrieb, wir als Gemeinde müssen Gott suchen durch Gebet und Fasten, und zwar mehr als jemals zuvor. Wie tut man das also? Manchmal, wenn wir Leute beraten, die neu zur Kirche kommen und sie ermutigen, Gott zu suchen, dann fragen sie, wie soll ich das tun? Wie soll ich Gott suchen? Nun, Daniel 9 war immer eine gute Antwort auf diese Frage. Schlagen wir also auf, Daniel Kapitel 9. Daniel hatte verstanden, dass die Prophezeiung Jeremias über die 70 Jahre, in denen Jerusalem verwüstet daliegen würde, zu Ende gehen würde. Vers 3. Daniel sagte, und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen, unter Fasten und in Sack und Asche. Nun, Gott sagt uns auch, dass wir unsere Herzen zerreißen sollen, nicht unsere Kleider, unter dem neuen Bund. Aber er schrieb hier, dass er Gott suchte durch Beten und Flehen unter Fasten. Und Flehen bedeutet, beständig zu Gott zu kommen, nicht aufzugeben. Wie wir vor ein paar Wochen in Lukas Kapitel 18 gelesen haben, im Gleichnis von der bittenden Witwe, die immer wieder zu diesem Richter kam, und obwohl er ein ungerechter Richter war, löste er doch das Problem der Witwe. Und Gott sagt, sollte Gott nicht auch rechtschaffen sein, Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Aber beachten Sie auch in Daniel 9, Vers 4, ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach, ach Herr, du großer und heiliger Gott, der du Bund und Gnade bewahrst denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Haben Sie irgendwelche Sünden bekannt? Ich werde Sie nicht fragen, ob Sie heute Morgen Sünden bekannt haben, aber haben Sie in letzter Zeit Sünden bekannt? Nun, ich weiß eigentlich von gar keinen Sünden, die ich begangen habe. Nun, das würde vielleicht darauf hindeuten, dass wir ein bisschen geistlich blind geworden sind. Und natürlich sagt uns Offenbarung Kapitel 3, dass es eine Gemeinde gibt, die blind und nackt ist. Wenn Sie Ihre Sünden nicht erkennen können, dann bitten Sie Gott, Ihnen Ihre Sünden zu zeigen. Und er wird es tun. Gott wird Ihnen das offenbaren. Der dritte Grund ist also, Gott von ganzem Herzen zu suchen und ihm näher zu kommen. Und wo wir gerade in Daniel sind, schlagen wir auf Daniel Kapitel 6 und Vers 10, wo Daniel wusste, dass ein Dekret verabschiedet wurde, das ihn letztlich in die Löwengrube brachte, so betete er trotzdem immer noch. Auf seinen Knien dreimal am Tag. Vers 11 von Daniel 6. Er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Selbst in dem Wissen, dass er dafür in die Löwengrube geworfen würde, weil er den wahren Gott anrief, statt des Königs. Und das geschah dreimal an diesem Tag. Wir haben vorher hier in der Gemeinde das Lied gesungen aus Psalm 55. Und Psalm 55, Verse 17 und 18 heißen natürlich, ich aber will zu Gott rufen, abends und morgens und mittags. Das sind also dreimal am Tag, und ich hoffe, dass Sie das zumindest dem Konzept nach zu einer Gewohnheit gemacht haben in Ihrem Leben. Dass Sie dreimal am Tag beten. Der dritte Grund für das Fasten ist also, Gott von ganzem Herzen zu suchen und ihm näher zu kommen. Nummer 4 ist, Gott zu bitten, dass er abgetrennte Geschwister wieder zurückbringt. Schlagen wir auf Lukas Kapitel 15. Das ist das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Ich habe schon unsere Erfahrungen mit den Bibelvorträgen mitgeteilt, wo man diejenigen sehen kann, die verlorene Schafe waren und die jetzt zurückkommen. Und wir wissen, dass es auch hier in dieser örtlichen Gemeinde geschehen ist, hier in Charlotte. In den letzten Jahren sind einige zurückgekommen, manche von ihnen waren verlorene Schafe, und sie sind jetzt wieder zurück in die Herde gekommen. Wir sind sehr glücklich darüber und sehr dankbar. Dr. Meredith schrieb in seiner E-Mail an die Gemeinden: Wir müssen, Zitat, Gott suchen und den Vater und unser Haupt Jesus Christus bitten, dass mehr und mehr von den treuen Geschwistern zusammengeführt werden in eine Gemeinde, damit ein wirklich bedeutsames Werk getan werden kann. Zitat Ende. Es gibt 300 oder 400 kleine zerstreute Gruppierungen, die kein größeres Werk der Verkündigung unterstützen, und so wird das Predigen des Evangeliums eingeschränkt. Aber wenn diese zerstreuten Geschwister zurückkommen in den Leib Christi, dann gibt es auch mehr Hilfe dabei, das Evangelium zu predigen. Es gibt tausende von zerstreuten Geschwistern, die wieder zurückkommen könnten und sich wieder engagieren könnten, das Werk zu unterstützen. Lukas 15, hier haben wir das Gleichnis vom verlorenen Schaf, von den verlorenen Groschen und das Gleichnis vom verlorenen Sohn. In Vers 4 sagt Jesus: Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und, wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Vers 7: Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Gibt es 99 Gerechte, die keine Reue brauchen? Wiederum, wir müssen an Jesaja Kapitel 64 denken, wo es um Selbstgerechtigkeit geht. All unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Manche glauben, sie sind gerecht, aber haben keine demütige und reuevolle Einstellung, wie sie haben sollten. Aber wir wollen, dass die verlorenen Schafe gefunden werden. Also beten wir für diejenigen, die verloren sind, die abgetrennt sind, dass sie sich wieder der Hauptherde anschließen, der Gemeinde, und darin mitwirken können, der Welt das Evangelium zu verkünden und diesen Auftrag zu erfüllen. Nummer 5 war zu beten für unsere geistlichen Bedürfnisse und die Bedürfnisse des Werks. Im Mitteilungsblatt für diese Woche haben Sie die Botschaft von Dr. Meredith, wo er von den Naturkatastrophen spricht, die ungewöhnlichen Stürme, die Finanzkrise und dass wir trotzdem mehr tun müssen und nicht weniger, um diese Welt zu erreichen. Über das Fernsehen, das Internet, dass wir mehr Prediger einstellen können und mehr Diener, um das Werk zu tun. All das braucht sehr viel Geld. Und viele unter Gottes Volk leiden gerade zu dieser Zeit. Wir sollten also wirklich für Gottes Eingreifen und seine Barmherzigkeit beten. Wir müssen also für die Bedürfnisse des Werkes beten und auch für unsere geistlichen Bedürfnisse. Wir brauchen Gottes Geist noch mehr. Wir brauchen auch mehr Gaben des Heiligen Geistes. In der kommenden Ausgabe der Living Church News von Mai und Juni 2010 schreibt Dr. Scott Vinil Folgendes. In seinem Artikel bereiten Sie sich auf die geistlichen Gaben vor. Zitat: Wir beten für diese Gaben und wir flehen Gott an durch Fasten und wir vertrauen geduldig darauf, dass Gottes Zeitplan vollkommen sein wird, wenn er diese Gaben in großer Zahl über seine Kirche ausschütten wird. Zitat Ende. Wir haben eine besondere Berufung, wie Herr Lyons auch in der Kurzpredigt erwähnt hat. Sie ist wirklich einzigartig. Wir haben Gelegenheiten und wir haben Verantwortungen, aber wir müssen natürlich an Gnade und Erkenntnis Jesu Christi wachsen. Dr. Meredith schreibt auch: Wir brauchen eine Errettung aus allerlei Versuchungen und Prüfungen und Angriffen des Satans. Wiederum lesen Sie seinen Artikel in den Bekanntmachungen. Und was brauchen wir noch? Zitat: Wir brauchen unbedingt Gottes übernatürlichen Schutz, seine Führung und seine Heilungen und seine Inspiration. Nummer 5 ist also, für unsere geistlichen Bedürfnisse zu beten und für die Bedürfnisse des Werks. So haben wir jetzt kurz die Ziele unseres heutigen Fastens besprochen. Und am Ende dieses Tages sollten wir ermutigt sein, diese Zwecke erfüllt zu haben und voranzugehen und Gottes Werk mit mehr Glauben und mehr Begeisterung zu tun. Wenn wir die biblischen Prinzipien des Fastens studieren, dann studieren wir das Leben von Gottes Volk, von denjenigen, die gefastet haben, und wir erkennen, dass das Fasten im Zusammenhang steht mit Bereuen. Wir alle brauchen eine Einstellung der Reue. Sind Sie belehrbar? Können Sie Zurechtweisung annehmen? Haben Sie sich vorgenommen, eine Einstellung der Reue beizubehalten, bis zur Rückkehr Jesu Christi? Und ich möchte Sie alle ermutigen, wenn Sie darüber nachdenken und wenn Sie sich für das Passa vorbereiten, sich das zu überlegen. Haben Sie sich vorgenommen, eine Einstellung der Reue zu bewahren bis zur Rückkehr Jesu Christi? Ich hoffe, dass Sie sich das vornehmen. Wenn man eine Umfrage startet unter den Menschen und den Religionen in der Welt, wie viele von diesen haben wohl wirklich bereut? Ich habe Prediger gehört im Radio, ich habe sie im Fernsehen gesehen, und sie werden sagen, schenken Sie dem Herrn Ihr Herz. Was in Ordnung ist, wir sollten unser Herz dem Herrn geben, aber sagen Sie auch, man sollte bereuen? Nein. Nun, gelegentlich wird es einen Prediger geben, im Radio oder Fernsehen, der das sagen wird. Dr. Meredith hat in einem Artikel in der Tomorrow's World von Juli, August 2005 einen Artikel geschrieben mit dem Titel Das fehlende R-Wort. Was ist das am wenigsten verstandene Wort im modernen Kirchentum? Die Antwort mag Sie überraschen. Und natürlich ist die Antwort Reue. Haben Sie bereut? Und bereuen Sie von Zeit zu Zeit immer wieder, wenn Sie etwas erkannt haben, das Sie verändern müssen, wenn Sie etwas schuldig geworden sind und Sie müssen eine Zurechtweisung annehmen in Ihrem Leben? Dr. Meredith hat auch einen anderen Artikel geschrieben, der sehr grundlegend und wichtig ist, und der hieß Die Gefahr einer falschen Bekehrung. Das war im Juli, August 2002. Falsche Bekehrung ist sehr weit verbreitet. Ich lese ein Zitat aus diesem Abschnitt. Offen gestanden haben die meisten Menschen, die die Kirchen in dieser Welt besuchen, obwohl sie von diesen getauft wurden, niemals wirklich verstanden, was sie bereuen müssen. Sie haben nicht verstanden, was Sünde wirklich ist. Zur Zeit ihrer Taufe haben die meisten dieser Leute die ehrliche Absicht, etwas besser zu machen, in Anführungszeichen, oder ihren Frieden mit Gott zu schließen, in Anführungszeichen. Aber da ihnen niemand beigebracht hat, was Sünde wirklich ist, haben sie nie verstanden, wie verderbt und sündhaft sie wirklich sind. Und so können sie niemals wirklich bereuen, sie können niemals innerlich zerknirscht sein über den Zustand ihres Lebens, über ihre menschliche Eitelkeit und Selbstsucht, die sich ständig in allen von uns zum Ausdruck bringt. Wer von Ihnen hier hat also nicht wirklich bereut? Sie brauchen nicht die Hand zu heben.
Aber denken Sie darüber nach, manche haben nicht bereut. Doch das Erste, was Jesus sagte, als es darum ging, das Evangelium zu verkündigen, war Markus 1, Vers 14 und 15, tut Buße oder bereut und glaubt an das Evangelium vom Reich Gottes. Wir müssen dieses Evangelium also glauben. Reue wird von allen Menschen verlangt. Schlagen Sie auf Apostelgeschichte Kapitel 17. Apostelgeschichte Kapitel 17. Nun, Gott beruft nicht jeden zu dieser Zeit, das stimmt. Aber dennoch ist die Botschaft für jeden einzelnen Menschen auf Erden, ob Gott sie beruft oder nicht, bereut. Hier war der Apostel Paulus in Athen und Sie kennen die Geschichte, dass er ein Gebäude sah, das dem unbekannten Gott gewidmet war. Und so sagt er, lasst mich euch von diesem unbekannten Gott erzählen. Vers 26. Er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Ist dieser Ausspruch ein Teil ihres Denkens, ihres Charakters? In ihm leben wir, weben wir und sind wir. Das ist es, was sie sind. Das ist es, was sie sein sollten. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, sagt er zu den Griechen, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollten wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Vers 30. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweg gesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Gott gebietet jedem, allen Menschen, dass sie bereuen sollen. Was also ist Reue? Unser Bibelfernlehrgang sagt in Lektion 11, in einem Abschnitt, was ist echte Reue, wie wichtig ist Reue? Viele Prediger und Evangelisten empfehlen ihren Zuhörern, an Christus zu glauben. Doch nur wenige scheinen überhaupt etwas zum Thema Reue zu sagen. Beachten Sie, das Wort für Buße tun hat sowohl im Alten wie im Neuen Testament die Bedeutung der Umkehr. Das theologische Wörterbuch des Alten Testaments besagt, dass dieses Wort, Zitat, über ein Gefühl von Zerknirschtheit und Trauer, Zitat Ende, hinausgeht und eine bewusste Entscheidung für die Hinwendung zu Gott beinhaltet. Wiederum, es ist nicht nur die Frage, dass es einem leid tut, sondern auch, dass man etwas tut, dass man umdenkt. Ich gebe Ihnen eine andere Definition von Herrn Armstrong aus seiner Broschüre Was ist die unvergebbare Sünde? Seite 9. Reue bedeutet eine radikale Änderung im Denken. Sie ist ein Wandel von der fleischlichen Gesinnung, die zur Feindseligkeit gegen den wahren Gott und zur Auflehnung gegen sein Gesetz geführt hatte, hin zu der ganz entgegengesetzten Denkweise, die in der Liebe, dem vertrauensvollen Gehorsam und der Verehrung gegenüber Gott sowie in der auf Gott bauenden Zuversicht zum Ausdruck kommt. Das griechische Wort ist Metanoia und bedeutet einen Sinneswandel. Und so appellieren wir an die Zuschauer unserer Fernsehsendung und an unsere Leser, dass sie ihr Denken ändern, dass sie ihr eigenes Denken in Frage stellen und überdenken, dass sie alle Dinge prüfen und dass sie lesen, was in der Bibel wirklich steht, sodass sie beginnen, es wirklich zu verstehen. Reue bedeutet also eine Änderung im Denken, ein Sinneswandel und eine Änderung in der Einstellung. Etwas, was die Denkweise und die Lebensweise umkehrt. Von dem Weg, in dem man gegangen ist, kehrt man um und geht in die andere Richtung. Hin zu Gott, nicht mehr weg von ihm. Was ist Reue nicht? Wir schauen uns zwei Beispiele an. Hebräer Kapitel 12. Hebräer 12 und Vers 17. Hebräer 12, Vers 17. Erinnern wir uns, hier spricht es von Esau. Ihr wisst ja, dass er hernach, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde. Erinnern wir uns, er verkaufte sein Erstgeburtsrecht für eine Schüssel Erbsensuppe. Als er den Segen ererben wollte, wurde er verworfen, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Nun, er wollte dieses Erstgeburtsrecht und suchte es unter Tränen, aber er hatte keine wirkliche Reue. Es gab keinen Sinneswandel. Man kann die Situation gelegentlich nicht ändern, aber man kann ändern, wie man darüber denkt. Ein anderes Beispiel, was Reue nicht ist, Matthäus Kapitel 27. Matthäus Kapitel 27. Hier ist der Verrat von Judas, wie er Jesus verraten hat. Vers 3. Matthäus 27, Vers 3. Als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, reute es ihn, und er brachte die 30 Silberlinge den Hohepriestern und Ältesten zurück und sprach: Ich habe Unrecht getan, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Und sie aber sprachen: Was geht uns das an, da sieh du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging fort und er hängte sich. Hat er wirklich bereut? Das hier im Griechischen verwendete Wort ist nicht metanoio, sondern metamelomai und bedeutet so viel wie bedauern. Es geht nicht um einen Sinneswandel. Das ist die Art Einstellung, die wir nicht haben wollen. Das ist die Reue der Welt, die den Tod nach sich zieht. Eine wahre Geschichte, die vor einigen Jahren passiert ist, nicht hier in Charlotte, da gab es eine Frau, die der unvergebbaren Sünde sehr nahe gekommen ist. Sie schrieb mir diesen Brief und ich möchte ihn vorlesen. Und beachten Sie, wie sehr sie der unvergebbaren Sünde nahe gekommen ist, indem sie ihr Gewissen verschlossen hat, sodass sie nicht mehr bereuen konnte. Lieber Herr Ames, ich schreibe Ihnen diesen Brief in einer sehr demütigen Einstellung. So viel ist geschehen seit dem letzten Mal, wo ich ihn geschrieben habe, aber ich werde am Anfang anfangen. Nachdem ich Texas verlassen habe, war ich für eine Zeit lang in der richtigen Einstellung. Aber ich habe nicht getan, was sie mir gesagt haben, dass ich tun sollte. Prediger sagen manchmal Leuten, die Probleme haben, was sie tun können, zu ihrem eigenen Wohl. Ich habe nicht getan, was sie mir gesagt haben, dass ich tun soll. Und alles, was ich tun musste, ist, eine Nacht nicht zu beten. Und in der nächsten Nacht war es schon viel einfacher, ohne Beten auszukommen. Und es dauerte nicht lange, bis ich aufhörte zu studieren. Und danach habe ich angefangen, Dinge zu tun, von denen ich wusste, dass sie falsch sind. Wie Schweinefleisch zu essen und Gottes Sabbat zu brechen. Die Dinge wurden immer schlimmer für mich. Ich habe 7 Monate lang nicht gearbeitet und ich weiß warum. Die Familie, mit der ich jetzt lebe, ist eine junge Familie, in meinem Alter. Tatsächlich ist er der Cousin meines Mannes. Jedenfalls haben sie seit einiger Zeit gestritten, im Grunde jeden Abend haben sie gestritten, und erst vor ein paar Wochen wurde es sehr schlimm, und da habe ich mich selbst gesehen. Zum ersten Mal habe ich mich wirklich gesehen, wie ich war. Und ich wusste, ich konnte nicht so weitermachen, denn ich steuerte direkt auf den feurigen Pfuhl zu. Ich wollte mich ändern, aber ich hatte nicht den Mut dazu. Ich hatte nicht den Mut, für das einzustehen, was ich wusste, dass es richtig war. Und ich wusste, ich konnte es nicht aus mir selbst heraus tun. Und so habe ich 2 Tage gefastet. Aber ich bin nicht auf die Knie gegangen. So habe ich nur 3,5 Pfund Gewicht verloren. Ich wusste, ich musste auf die Knie gehen, aber meine Knie wollten sich einfach nicht beugen. Ich musste mich wirklich dazu zwingen, in diese richtige Position zu gehen. Ist es nicht erstaunlich, wie sich unser Charakter so versperren kann, dass es schwierig wird, sogar auf die Knie zu gehen? Herr Ames, es war schwer, aber nachdem ich ernsthaft gebetet hatte, war es anders. Ich bat Gott um eine Einstellung der Reue, und das müssen wir alle tun. Ich weiß, wenn man etwas bereut, ist man wirklich zerknirscht darüber, aber ich weinte nicht. Es tat mir leid und ich wollte mich ändern, aber ich konnte keine Träne herausdrücken, um zu zeigen, dass es mir leid tat. Nachdem ich Gott mehrfach gebeten hatte, mir einen wirklichen Geist der Reue zu geben, gab er ihn mir und dann weinte ich. Aber es war nicht ich, der die Tränen hervorbrachte. Ich erkenne auch, dass allein die Tatsache, dass ich geweint habe und gesagt habe, es tut mir leid, nicht bedeutet, dass jetzt alles in Ordnung ist. Ich weiß, dass ich wieder ganz von vorne anfangen muss zu wachsen und deswegen schreibe ich Ihnen. Ich möchte unbedingt das Richtige tun und so leben, wie Gott möchte, dass ich lebe, aber ich brauche Hilfe. Ich brauche die Beratung von Gottes Dienern. Es gibt so viele Fragen, die ich beantwortet haben muss, von Gottes Sichtweise aus, was mein Leben betrifft. Ich erkenne jetzt, wie viele Menschen ich verletzt habe, und ich möchte allen schreiben, denen ich Unrecht getan habe, und ihnen sagen, wie sehr ich mich dafür schäme. Ich weiß, hier ist eine Gemeinde in der Stadt, und ich habe den Kontakt zwischen ihr und dem Pastor hergestellt, in dieser Stadt. Aber das war eine erstaunliche und von Herzen kommende Geschichte dieser Frau, die bereuen wollte und es dennoch so schwierig fand, zur Reue zu kommen, weil sie sich so sehr auf den Weg des Unrechts begeben hat, dass sie gewohnheitsmäßig gesündigt hatte, so dass es schwierig war, sogar auf die Knie zu gehen. Und natürlich müssen wir sicherstellen, und dazu möchte ich Sie ermutigen, dass Sie immer und jeden Tag beten. Lassen Sie keinen einzigen Tag ohne Gebet vorübergehen. Und wer Knie hat, die sich beugen können, manche haben physische Behinderungen, so dass sie nicht auf die Knie gehen können, aber jeder, der es kann, sollte jeden Tag auf die Knie gehen. Zumindest für eine Zeit lang. Und im Gebet zumindest, ich werde es keine genaue Zeitangabe geben, aber ich werde so viel erwähnen, dass Dr. Meredith Ermahnung an die Studenten am Ambassador College war, als wir 1962 Studenten waren, als ich auch dort war. Damals sagte er, dass wir mindestens eine halbe Stunde am Tag beten sollten. Und für mich war das sehr hilfreich in all den Jahrzehnten, sodass ich sagen kann, ich wäre heute nicht hier, hätte ich seiner Anweisung nicht Folge geleistet und dies nicht treu seither getan. Es heißt nicht, dass ich nicht einen Tag habe vorübergehen lassen, an dem ich nicht eine halbe Stunde gebetet habe, aber ich habe keinen Tag vergehen lassen, ohne gebetet zu haben. Und wiederum, Gott kann alle Sünden vergeben, die wir begehen, wenn wir sie bereuen. Schlagen wir auf 1. Korinther Kapitel 11. Wir brauchen eine göttliche Reue und nicht eine weltliche Reue. Die Reue der Welt führt zum Tod. Während wir uns nun dem Passa nähern, müssen wir uns selbst überprüfen, und ich bin sicher, Dr. Meredith hat das auch besprochen in seiner Predigt letzte Woche, 1. Korinther 11. Kapitel und Vers 27. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Nun, das wollen wir natürlich nicht. Und wenn wir uns selbst überprüfen und all unsere Fehler im vergangenen Jahr erkennen, alle unsere Probleme, all unsere Schwächen, all die Gebiete, in denen wir versäumt haben, zu überwinden, dann können wir das immer noch Gott zugeben und trotzdem das Passa im Glauben einnehmen, weil wir bereuen und weil wir wollen, dass uns vergeben wird. Und wir wollen unsere Annahme des vergossenen Blutes Christi wieder erneuern. Der Mensch prüfe aber sich selbst, 1. Korinther 11, Vers 28, der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Wie ich in einem Artikel letztes Jahr hervorgehoben habe, ist Selbstprüfung ein wichtiger Schritt zum Wachstum, und dass wir als Ergebnis unserer Selbstprüfung erkennen müssen, dass wir es unbedingt brauchen, das Passa einzunehmen. Und dass diese Prüfung keine Ausrede sein darf, das Passa nicht einzunehmen. Sie müssen das Passa einnehmen. Wenn Sie natürlich getauft worden sind und wenn Sie schon zu Anfang dieser Verpflichtung eingegangen sind. Sie sehen, es gibt eine grundlegendere Verpflichtung, als nur das Passa einzunehmen. Und diese erste Verpflichtung findet bei der Taufe statt. Das ist der Zeitpunkt, wenn man die Kosten überschlägt. Das ist der Zeitpunkt, wenn man die Verpflichtung eingeht, wenn man sich selbst Gott unterwirft und Gott zeigt, dass man sich verpflichtet und bereit ist, den alten Menschen zu begraben durch das Wassergrab und dass man herauskommt, um ein neues Leben zu leben, worauf man dann durch das Händeauflegen Gottes Heiligen Geist empfängt. Was prüft man also? Nun, ich gehe nicht den ganzen Artikel durch, aber ich möchte erwähnen, welche Bereiche letztes Jahr aufgelistet wurden in der Selbstprüfung als Vorbereitung für das Passa. Prüfen Sie sich selbst in Bezug auf Gebete. Haben Sie einen Tag vorbeigehen lassen, ohne gebetet zu haben? Beten Sie morgens, mittags und abends. Oder abends, morgens und mittags, wie David in Psalm 55, Vers 17 sagt. Lesen Sie Gottes Wort? Ist das ein Teil Ihrer Lebensweise? Möchten Sie diese geistliche Nahrung haben? Oder vernachlässigen Sie das Bibelstudium? Fasten Sie? Sehr gut, Sie tun das natürlich heute. denn sie sind dazu gezwungen, natürlich sind sie nicht dazu gezwungen, sie wurden dazu ermutigt, das heute zu tun. Wenn sie also seit dem letzten Versöhnungstag nicht gefastet haben, dann können sie dankbar dafür sein. Danken sie Gott für das heutige Fasten. Aber ist das ein Teil ihrer regelmäßigen Denkweise? Liebe für die Geschwister. Haben sie im vergangenen Jahr wirklich diese Liebe, diese Freundlichkeit, diese Hilfsbereitschaft gezeigt? Haben sie Fortschritte erzielt beim Überwinden? Können sie zurückblicken und sagen, ja, Gott hat mir geholfen, in Liebe zu wachsen, in Geduld zu wachsen, in Barmherzigkeit zu wachsen oder in Rücksichtnahme oder in Selbstkontrolle? Dann können sie Gott für diese guten Dinge danken und für das Wachstum, das Überwinden und die Segnungen, die im vergangenen Jahr geschehen sind. Aber es könnte auch Bereiche in ihrem Leben geben, wo sie keinen Fortschritt erzielt haben. Bei Schwächen und Bereichen, von denen sie wissen, dass sie noch überwinden müssen. Prüfen sie sich selbst in Bezug auf den neuen Bund. Gott schreibt sein Gesetz in unsere Herzen und unsere Sinne. Das steht in Hebräer 8 und Hebräer 10. Das ist der neue Bund. Das bedeutet, dass wir nach diesen Gesetzen leben. Dass es unsere Lebensweise ist, wie wir Gott lieben und unsere Nächsten lieben. Prüfen Sie sich selbst in Bezug auf Zehnten und Opfergaben. Vielleicht können Sie nicht den Zehnten geben, aber geben Sie Opfer? Prüfen Sie sich selbst in Bezug auf diesen Bereich. Und beachten Sie die Ermahnungen in Offenbarung 2 und Offenbarung 3, wo Gott sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und jeder muss sich auch selbst prüfen in Bezug auf die Ermahnungen in diesen 7 Botschaften an die 7 Gemeinden. Offenbarung Kapitel 2 und 3. Haben wir unsere erste Liebe verlassen? Das ist die Schwäche von Ephesus. Oder sind wir lauwarm? Wir müssen uns also auch prüfen in Bezug auf alle 7 Gemeinden in der Vorbereitung für das Passa. Prüfen wir uns in Bezug auf unsere Unterstützung für das Werk Gottes. Steht das an erster Stelle? Ist das eine Priorität in unserem Leben? Erkennen wir, dass wir diese einzigartige Berufung haben, wie es in der Kurzpredigt angesprochen wurde, dass wir das Evangelium in der Welt verkündigen können? Und prüfen wir uns in Bezug auf Reue. Haben Sie bereut? Haben Sie eine Einstellung der Reue? Oder sträuben Sie sich? Sind Sie hartherzig? Sind Sie unkooperativ? Bringen Sie Ausflüchte vor? Schlagen wir auf 2. Korinther Kapitel 7. 2. Korinther Kapitel 7. Hier haben wir den Gegensatz zwischen weltlicher Reue und göttlicher Reue. 2. Korinther 7 und beginnen wir in Vers 10. Erinnern wir uns, der Apostel Paulus hat wahrscheinlich den am strengsten zurechtweisenden Brief im Neuen Testament geschrieben gehabt. Das war der 1. Korintherbrief. Und er wies die Gemeinde in Korinth deswegen zurecht, weil sie Sünde tolerierte, wo es einen Fall von Inzest gab, wo ein junger Mann eine Beziehung mit der Frau seines Vaters hatte, also mit seiner Stiefmutter. Und Paulus schrieb einen sehr starken zurechtweisenden Brief an sie, dass sie diesen Mann dem Satan übergeben sollten, zur Zerstörung des Fleisches, damit er gerettet werden könnte. Und offensichtlich hat diese Zurechtweisung dem jungen Mann geholfen. Offensichtlich hat er bereut. Und so schreibt Paulus hier in Vers 10, denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit, zur Errettung. Eine Reue, die niemanden reut. Die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. Ich habe als Teenager auch die Traurigkeit der Welt erlebt. Ich wurde erwischt. Und es tat mir leid, dass ich erwischt wurde. Es war peinlich. Es tat mir nicht leid, dass ich die Sünde begangen hatte, aber es tat mir leid, dass ich erwischt wurde und bloßgestellt wurde und dass ich die Strafe zahlen musste. Das ist die Traurigkeit der Welt, die den Tod bewirkt. Traurigkeit nach Gottes Willen bewirkt aber, dass man sagt, ich will etwas in meinem Leben ändern. Ich will den Fehler nicht nochmal wiederholen. Ich will diese Gewohnheit nicht weiter fortführen, die zur Sünde führt. Die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemanden reut. Die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. Vers 11, 2. Korinther 7, Vers 11. Siehe eben dies, dass ihr betrübt worden seid nach Gottes Willen, das war die Frucht göttlicher Reue. Welches Mühen hat das in euch gewirkt? Ja, man soll nicht nachlässig sein und gedankenlos, man soll sich abmühen, um sicher zu gehen, dass man das Richtige tut, dass man Gott nahe bleibt, dass man betet und studiert, dass man seinen Nächsten liebt. Welches Mühen hat das in euch gewirkt? Dass sie sich selbst um Reinheit bemühen. Man versucht nicht, sich zu rechtfertigen, aber man reinigt sich, indem man das Falsche korrigiert, was in der Vergangenheit geschehen ist. Und wenn man kann, es auch wieder gut zu machen. Wenn sie etwas gestohlen haben und sie wissen, von wem sie es gestohlen haben, dann bezahlen sie dieser Person das Doppelte oder zumindest mehr als das, was sie gestohlen haben. Ich erinnere mich einmal, vor vielen Jahren, da arbeitete ich in Norfolk, Virginia, und ich fand ein T-Shirt, das ich viele Jahre zuvor von einem Klassenkameraden im College geliehen hatte. Und ich dachte bei mir, oh, das ist schlimm. Und ich habe mich tatsächlich bemüht, seine Adresse herauszufinden und habe ihm das T-Shirt zurückgeschickt. Und das war wirklich ein Aufwand. Ich fange lieber nicht an, alle meine Sünden zu bekennen hier. Aber ich weiß auch, dass ich einige Bücher in meiner Bibliothek habe, die jemandem anders gehören. Und übrigens, wenn irgendjemand von Ihnen meine Bücher hat, dann geben Sie sie auch bitte mir zurück. Und schreiben Sie immer Ihren Namen in Ihre Bücher. Ihr habt in allen Stücken bewiesen, dass ihr rein seid in dieser Sache. Ja, man wird ärgerlich gegenüber der Sünde. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Sprüche 8, Vers 13 sagt, die Furcht des Herrn hasst das Arge, Hoffart und Hochmut, bösen Wandel und falschen Lippen bin ich Feind. Wir sollen also das Böse verabscheuen und das Gute lieben. Wir sollen Gott fürchten, die Konsequenzen fürchten, dafür, dass wir Böses tun, und dann ein ernsthaftes Verlangen haben, das Richtige zu tun, und zwar mit Eifer. Ihr habt in allen Stücken bewiesen, dass ihr rein seid in dieser Sache. Die Gemeinde in Korinth hat deutliche Änderungen vorgenommen. Sie hatten nicht länger diese liberale und tolerante Einstellung gegenüber der Sünde. Sie nahmen die Zurechtweisung durch den Apostel Paulus an. Sie unternahmen Änderungen in ihrer Einstellung und änderten ihr Verhalten. Und so müssen wir dasselbe tun. Und zwar mit Eifer. Und das erinnert einen natürlich an die Ermahnung, die wir in Offenbarung Kapitel 3 finden, als Früchte einer göttlichen Reue. Eifer ist eine dieser Früchte. Offenbarung Kapitel 3. Und natürlich geht es hier um die lauwarme Gemeinde. Was sagt Christus, dass sie tun sollen? Vers 19. Offenbarung 3, Vers 19. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Haben Sie also die Früchte der Reue in Ihrem eigenen Leben gesehen? Und hat Ihre eigene Reue eine Verabscheuung des Bösen bewirkt? Leben Sie in Gottesfurcht und haben Sie ein eifriges Verlangen danach, das Richtige zu tun? Ein Eifer dafür, Gottes Werk zu tun? Seine Lebensweise zu leben? Natürlich erinnern wir uns daran, was Johannes der Täufer den Pharisäern sagte, als sie zu seiner Taufe kamen, in Matthäus 3, Vers 7, wo er gesagt hat, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Geschwister, bitten Sie also Gott, in Ihnen die Frucht der Buße hervorzubringen und bekennen Sie ihm Ihre Sünden. Was bereut man? Man bereut Sünde. 1. Johannes 3, Vers 4. Die Sünde ist die Gesetzesübertretung, wie es in der Zürcher Bibel heißt. Man bereut seine Feindschaft gegenüber Gott. Sehen wir uns das an in Römer Kapitel 8. Römer 8. Ein Merkvers, den Sie jetzt sicher alle kennen. Römer 8, Vers 7. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist. Denn es vermag's auch nicht. Das Fleisch ist feindlich gesinnt gegen Gott. Und man bereut diese feindliche Einstellung. Man bereut die Einstellung, dass man ein Feind Gottes war. Und natürlich sagt der Apostel Paulus im vorhergehenden Kapitel, Kapitel 7 und Vers 22, ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Und es heißt in Vers 24, ich elender Mensch, das ist eines der Elemente der Reue, über die wir hier reden, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Aber beachten Sie den nächsten Vers. Kapitel 8, Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Das bedeutet nicht, dass wir nicht sündigen, denn wir sündigen alle noch, von Zeit zu Zeit. Aber die Einstellung ist folgende. Wenn ich etwas erkenne, was mit mir falsch ist, dann werde ich bekennen, dass es falsch ist, werde ich zugeben, dass es falsch ist, ich werde Gott um Vergebung bitten und ich werde mich ändern wollen. Deswegen gibt es dann keine Verdammnis. Denn wir haben im Geist diese Einstellung der Reue. Und wenn uns etwas offenbar wird, was falsch ist, dann bereuen wir in einer Mikrosekunde und sind bereit, uns zu ändern und zu wachsen und in die richtige Richtung zu gehen. Wir müssen also dem Geist nachleben und Gott und Christus nahestehen. Wir müssen unsere Feindschaft gegen Gott bereuen. Und was müssen wir noch bereuen? 1. Johannes 2 und Vers 15. Wir bereuen unsere weltliche Gesinnung. Und natürlich gibt es Religionen, die Tanzen und Musik ablehnen, in jeder Form. Und natürlich haben wir seit Jahrzehnten gelehrt, dass wir die wahren Werte wiedererlangen wollen, auch in Bezug auf das Tanzen, auf Musik, auf Unterhaltung. Wir wollen die wahren Werte finden. Aber die Weltlichkeit, die wir hier in 1. Johannes Kapitel 2 sehen, wird in Vers 15 beschrieben. Habt nicht lieb die Welt, doch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Wir alle brauchen die Liebe des Vaters in uns. Das heißt es auch in Römer Kapitel 5 und Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. 1. Johannes 2, Vers 16, denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Jesus wurde in allen diesen drei Punkten versucht. Matthäus 4, Lukas 4. Aber er hat dieser Lust des Fleisches, der Lust der Augen und dem hochmütigen Leben nicht nachgegeben. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wir müssen diese Art Weltlichkeit bereuen. Und wir müssen auch unser Selbst bereuen. Wir haben gerade gesehen, wie der Apostel Paulus gesagt hat, ich elender Mensch. Natürlich ist das klassische Beispiel, zusätzlich zu dem Beispiel des Apostels Paulus, wie man sich selbst bereut, das von Hiob. Schlagen wir auf das Buch Hiob vor dem Buch der Psalmen. Und es ist natürlich erstaunlich, wie Hiobs drei Freunde 7 Tage lang still bei ihm saßen. Und Hiob war sehr überzeugt von seinem Standard für Gerechtigkeit, dass er diesem treu bleiben würde, dass er Gott nicht verleugnen würde. Und natürlich zeigte er das auch. Und Gott wusste, dass er das tun würde. Und deswegen erlaubte er auch, dass Satan ihn testete. Aber Hiob musste noch eine große Lektion lernen. In Hiob 38, nachdem Elihu, der nicht einer der drei war, sondern nur mit ihm gesprochen hatte, lesen wir Hiob Kapitel 37, wo Elihu, der junge Mann, wirklich Hiobs Problem auf den Punkt bringt. Ich gebe Ihnen hier einfach den Schlüsselvers, bevor wir zu Kapitel 38 gehen. Hiob Kapitel 34 und Vers 31, eine sehr tiefgründige Lektion, die wir alle lernen müssen. Wenn wir durch Prüfungen gehen, Hiob durchlief eine Prüfung und er fühlte es ungerechtfertigt, was mit ihm geschah, er hielt es für unverdient. Alle drei anderen Freunde konnten das Problem nicht finden, aber Elihu brachte es auf den Punkt, Hiob 34 und Vers 31. Wenn einer zu Gott sagt, ich habe Buße getragen, ich will kein Unrecht mehr tun, was ich nicht sehe, das lehre du mich. Habe ich Unrecht gehandelt, ich will's nicht mehr tun. Wenn Sie eine Prüfung durchmachen und Sie glauben, Sie haben sie nicht verdient, dann müssen Sie diesen Vers lesen und zu Gott beten, was ich nicht sehe, das lehre du mich. Habe ich Unrecht gehandelt, ich will's nicht mehr tun. Das zeigt eine Einstellung der Reue. Und Elihu sagte das zu Hiob. Und nachdem Elihu ihm das alles erklärt hat in 3 Kapiteln, spricht auch Gott mit ihm und weist ihn deutlich zurecht. Hiob Kapitel 38, Vers 1, und der Herr antwortete Hiob aus dem Wettersturm und sprach, wer ist's, der den Ratschluss verdunkelt, mit Worten ohne Verstand? Gürte deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen, lehre mich. Wo warst du, Hiob, als ich die Erde gründete? Und wo waren sie? Wo war ich? Ich war nicht um den Weg. Hiob hatte sich mit all dem Wissen gebrüstet, das er hatte, aber dieses Wissen war lückenhaft. Und was hat gefehlt? Nun, nachdem Gott mit ihm fertig war, hat Hiob verstanden. Kapitel 42, Hiobs Reue und erneuter Segen. Hiob 42 und Vers 1. Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst, und nichts, das du dir vorgenommen, ist dir zu schwer. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich, Hiob versteht es, deine Schwäche, darum habe ich Unweise geredet. Was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. So höre nun, lass mich reden, ich will dich fragen, lehre mich. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Hiob wusste etwas über Gott, aber kannte nicht die Größe Gottes und die Herrlichkeit und die Allmacht Gottes. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen.
Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Nun, ich bitte Sie nicht, Ihre Hand zu heben, aber das ist das biblische Beispiel einer ernsthaften, tiefgründigen Reue. Wenn Sie nie dahin gelangt sind, sich selbst zu sehen, dass Sie Eitelkeit, Eifersucht, Lust und Habgier sind, wenn Sie Gott bitten, Ihnen zu helfen, sich zu sehen, Ihre menschliche Natur, wer Sie sind, was Sie sind, was Sie gewesen sind, dann werden Sie wie Hiob sein. Dann werden Sie auch sagen, ich spreche mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Ich will nicht länger so sein. Ich will mich ändern. Und es gibt Millionen von Menschen auf der Welt, die sich nie so gesehen haben. Die glauben, sie sind gerecht und gut und verstehen überhaupt nicht, was die menschliche Natur ist. Und die menschliche Natur ist zum Teil gut und zum Teil böse. Und nachdem Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen genommen hatten, statt vom Baum des Lebens, ist die Menschheit den Weg gegangen, sich selbst den Standard zu setzen und zu sagen, ich entscheide, was richtig und was falsch ist. Gott ist nicht ein Teil des Bildes, aber das ist der Weg, der zum Tode führt. Wir haben also gesehen, was wir bereuen müssen, und wir brauchen eine tiefgründige Reue. Ungers Bibelwörterbuch hat eine gute Beschreibung. Diese ist vom neuen Ungers Bibelwörterbuch. Hier heißt es über Reue: Reue enthält als wesentliche Elemente erstens ein echtes Gefühl des Leidtuns gegenüber Gott in Bezug auf die Sünde, und hier werden viele Bibelstellen dazu angegeben. Zweitens eine innere Verabscheuung der Sünde, die notwendigerweise zur Folge hat, dass man den Weg der Sünde verlässt. Drittens eine demütige Selbstaufgabe und Unterwerfung unter den Willen Gottes und für den Dienst Gottes. Reue beinhaltet verschiedene Entwicklungsstufen. In der niedrigsten und unvollkommensten Form ist sie die Furcht vor den Konsequenzen oder der Strafe der Sünde. Wenn sie nicht weitergeht als dieses, ist sie nichts weiter als ein Gefühl, dass es einem leid tut und hat Hoffnungslosigkeit zur Folge, wie es bei Esau und bei Judas der Fall war. Ich habe Ihnen diese Analogie schon zuvor gegeben, aber für diejenigen, die neu sind, möchte ich sie nochmal erzählen, um die verschiedenen Ebenen der Reue zu zeigen. Die Analogie ist, wenn Ihnen ein Arzt sagt, wenn Sie Zigaretten rauchen, ein paar Packungen am Tag, und der Doktor sagt dann zu Ihnen, schauen Sie, Sie kriegen Lungenkrebs, wenn Sie nicht aufhören zu rauchen. Dann werden Sie also sterben. Der Patient ist also dadurch motiviert, eine Veränderung in seinem Leben vorzunehmen. Vielleicht hört er auf, bemüht sich darum und findet vielleicht physisch gesehen einen Ersatz dafür, und er hört auf zu rauchen. Aber was war die Motivation? Die Angst vor den Konsequenzen. Und deswegen sagte Johannes der Täufer, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Und offen gesagt, das war auch die erste Motivation für mich, als ich den Weg der Wahrheit erkannte, als ich die Broschüre 1975 in der Prophezeiung gelesen habe und habe dort die Bilder gesehen von Leichnamen, die durch Bulldozer zusammengeschoben werden, was jetzt auch kürzlich in Haiti geschehen ist und an anderen Orten der Welt. Ich wollte nicht ein Teil davon sein. Und das motivierte mich, durch die Furcht, anfänglich Änderungen vorzunehmen. Aber das ist keine Reue, vielleicht ist es ein erster Schritt in seiner niedrigsten und unvollkommensten Form. Es ist die Furcht vor den Konsequenzen oder der Strafe der Sünde. Vielleicht gibt die Person, die raucht, nur das Rauchen auf, aber muss noch einen Schritt tiefer gehen und erkennen, warum das Rauchen falsch ist. Weil es den Tempel des Heiligen Geistes Gottes verunreinigt. 1. Korinther 6, Vers 19. Man verunreinigt und entheiligt den Tempel des Heiligen Geistes Gottes, und wenn man nach den Zigaretten Gelüste hat, was höchstwahrscheinlich auch der Fall ist, dann begeht man auch Götzendienst. Dann verehrt man die Zigarette. Denn Begierde ist Götzendienst, wie es in Kolosser Kapitel 3 heißt. Dann ist man ein Götzendiener. Diese zweite Ebene der Reue bedeutet also, dass man einsieht, ich muss nicht nur das Rauchen aufgeben, um mein Leben zu retten, ich muss auch erkennen, dass Rauchen eine Sünde ist, gemäß dem biblischen Standard. Und man findet es dann abstoßend. Man findet die Sünde dann abstoßend und verabscheuungswürdig. Aber es muss noch eine Stufe tiefer gehen. Lesen wir Psalm 51. Psalm 51, das Gebet der Reue von David. Und wir singen diesen Psalm manchmal in unseren Hymnen in einer fröhlichen Weise. Aber dieser Psalm hat eine ernüchternde Bedeutung. Also bitte behalten Sie das im Hintergrund, wenn Sie diesen Psalm singen. David sagt in Psalm 51 und Vers 3, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. David bat nicht um Gerechtigkeit, er bat um Barmherzigkeit. Er hat seine Übertretung anerkannt. Vers 5, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Nun Moment mal, Vers 6. An dir allein habe ich gesündigt. Der Raucher hat das Rauchen aufgegeben aus Furcht vor der Konsequenz des Todes. Dann hat er erkannt, dass die Sünde an sich falsch ist. Aber hat er auch erkannt, dass er gegen Gott gesündigt hat. Und wenn wir dazu gelangen zu sehen, dass wir Jesus Christus ins Gesicht spucken, symbolisch gesehen, bildlich gesprochen, dann haben wir die Bedeutung der Sünde tiefgründiger erkannt und wie falsch unsere Lebensweise ist. Und indem wir absichtlich die physischen Gesetze übertreten haben, unseren Leib damit geschädigt haben, haben wir symbolisch gesprochen Christus ausgepeitscht. Denn durch seine Wunden sind wir geheilt. Wenn wir also verstehen, Moment einmal, meine Sünde ist nicht nur schlecht und hat schlechte Folgen, sondern ich erkenne auch, ich habe Christus ins Gesicht gespuckt und in dem Moment sind wir so gut wie tot. Der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Wenn wir das also erkennen, wie David es erkannt hat, an dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, warum hat er gesagt, er hat gegen Gott gesündigt? Er hat den Tod von Uriah verursacht, er hat mit Bathseba Ehebruch begangen und hat somit 2 der 10 Gebote übertreten. Warum hat er gegen Gott gesündigt? Weil Gott die 10 Gebote erlassen hat. Er war es, der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Und dann sagt er in Vers 12, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Dann, wenn ich diese Veränderungen vorgenommen habe, Vers 15, ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Wir haben also diese Beispiele gesehen für eine tiefere Reue und es gibt noch eine tiefere Ebene der Reue. Nicht nur gelangen wir zu der Erkenntnis, dass wir gegen Gott gesündigt haben, sondern Römer Kapitel 2 und Vers 4, wir erkennen dann auch, dass Gott uns in unserer Vergangenheit sofort hätte töten können, früher in unserem Leben. Ich glaube, ich habe die Geschichte auch schon mal erzählt. Als ich über Gottes Gesetz nachdachte, wo es heißt, wer Vater oder Mutter schlägt, der soll des Todes sterben. Und ich habe meinen Vater einmal geschlagen, das war, als ich ein Junge war, und erst im Alter von 25 Jahren habe ich es erkannt. Und ich habe gemerkt, ich hätte zur damaligen Zeit schon, in welchem Alter es auch immer war, ich war etwa 8 oder 11 Jahre alt, Gott hätte mich dort schon töten können. Aber Gott hatte erlaubt, dass ich weiterlebe, vom Alter von 11 Jahren bis 25 Jahren, bis ich erkennen konnte, welche Sünde ich begangen hatte und bis ich sie bereuen konnte. Technisch gesehen hätte ich getötet werden können für meine Sünde schon viele Jahre zuvor, als Junge. Denn das ist es, was die Schrift sagt. Und es gibt viele andere Satzungen, die speziell die Todesstrafe beinhalten. Und doch hat Gott erlaubt, dass ich weiterlebe. Über diesen Zeitraum hinaus war er geduldig mit mir, bis ich eines Tages zu dem Verständnis gelangte, ja, ich muss meinen Vater und meine Mutter ehren. Ich hatte meinem Vater und meiner Mutter nicht den Respekt gezeigt. Und ich blickte zurück und erkannte, dass meine Mutter sich um mich gekümmert hatte, mir die Windeln gewechselt hatte. Und als ich mein ganzes früheres Leben betrachtete, die Freundlichkeit, die Liebe, die Fürsorge, die meine Eltern mir gegeben haben, habe ich tiefgründig verstanden, wie gnädig Gott mit mir gewesen ist. Wie geduldig in all diesen Jahren. Und so sagt es hier in Römer 2 und Vers 4, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Ja, Gott war geduldig mit mir in all diesen Jahren. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Man sieht in der Geduld und Güte Gottes den Kontrast zwischen unserer sündhaften Natur und Gottes Liebe, Geduld uns gegenüber. Und so kommt man irgendwann in seinem Leben an den Punkt, wo man bereut. Wir haben also heute gesehen, dass Fasten mit Reue in Verbindung steht. Wir denken an König David, der gefastet hat, an Mose, Elia, Jesus, der 40 Tage gefastet hat, Mose auch 2-mal. Und wir denken auch an die Vision am Berg Tabor, wenn das der Ort war, wo es geschehen ist, Matthäus Kapitel 17, wo Jesus gesagt hat, ich werde euch das Reich Gottes zeigen, bevor ihr sterbt. Und den Jüngern wurden der verherrlichte Jesus, Mose und Elia gezeigt. Alle drei von ihnen haben 40 Tage gefastet gehabt. Mose allerdings zweimal 40 Tage. Und denken wir auch an Cornelius, den ersten Heidenchristen. Was tat er, als Gott ihm gesagt hat, dass er den Apostel Petrus rufen sollte? Er fastete. Und er fürchtete Gott und gab den Armen Almosen, das ist in Apostelgeschichte 10. Ich will das jetzt nicht aufschlagen. Und Sie kennen auch die nationalen Beispiele für Reue im Buch Jona, wo es das einzige historische Beispiel dafür gibt, dass ein Nationalstaat jemals als Ganzes bereut hat. Das war in Ninive. Und der König rief die Menschen und die Tiere zum Fasten auf, in Sack und Asche. Und Gott änderte seine Entscheidung. Er hat die Zerstörung nicht über Ninive gebracht, wie er gesagt hatte. Sie haben auf die Warnung gehört. An diesem Fastentag heute also, Geschwister, möchte ich Sie ermutigen, Ihre Sünden zu bekennen, wenn Sie es noch nicht getan haben, und vielleicht auch zu sagen, ich habe nicht so gebetet, wie ich hätte tun sollen, ich habe die Bibel nicht so studiert, wie ich hätte tun sollen, ich habe gegen dich, Vater, gesündigt, und es tut mir leid. Wie es heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er gnädig, uns die Sünden zu vergeben und uns von aller Ungerechtigkeit zu reinigen, wie es in 1. Johannes 1 und Vers 9 heißt. In der heutigen Predigt haben wir also kurz angesprochen, was der Zweck des kirchenweiten Fastens ist, und wir freuen uns auf das geistliche Wachstum und eine tiefere Bekehrung für uns und unsere verstreuten Geschwister. Wir freuen uns auf die offenen Türen und dass wir die Ressourcen bekommen, die wir brauchen, um unseren Auftrag zu erfüllen, den Christus uns gegeben hat, das Evangelium zu predigen. Und wir haben auch die Einstellung der Reue untersucht. So bitte ich Sie also, Geschwister, nehmen Sie sich ernsthaft vor, zu bereuen. Und vor dem Passa fassen Sie den festen Entschluss, immer belehrbar zu sein und eine Einstellung der Reue zu haben. Und ich schlage vor, bevor dieser Tag vorbei ist, wenn Sie es noch nicht getan haben, und wenn Sie die Zeit und Gelegenheit haben, dass Sie Psalm 51 langsam und sorgfältig lesen. Und erinnern Sie sich an Micha Kapitel 6 und Vers 8, wie wir gelesen haben, wo es heißt, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Fassen wir also den Entschluss, eine Einstellung der Reue zu haben, bis zur Rückkehr Jesu Christi. Schreiten wir voran im Glauben, in Mut und in Demut, und so wird Gott uns die wunderbaren und mächtigen Segnungen geben, um sein Werk und seinen Willen zu Ende zu bringen.